RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 21 Uhr mit Patrick Buchmüller. Guten Abend. CDU-Generalsekretär Linnemann fordert, die Sozialversicherungen zu reformieren, weil die Beiträge immer weiter steigen. Er verteidigte in der ARD, dass der Koalitionsvertrag nur vorsieht, dass eine Expertenkommission Vorschläge machen soll. Kritik kam vorher von Sozialverbänden. Hauptstadtkorrespondent Jim Bob Nikschas.
Die Präsidentin des Sozialverbands VDK, Verena Bentele, vermisst im Koalitionsvertrag von Union und SPD konkrete Antworten auf die Frage, wie die Sozialsysteme künftig stabil gehalten werden sollen, angesichts weiter steigender Kosten. Auch der Chef der Krankenkasse DAK, Andreas Storm, kritisiert, dass die Parteien Kosten in Milliardenhöhe auf Beitragszahler abwälzen wollten.
Die USA haben den russischen Angriff auf die ukrainische Stadt Sumi mit mindestens 32 Toten und 100 Verletzten scharf kritisiert. Der US-Sondergesandte für die Ukraine, Kellogg, schrieb auf X, der Beschuss von zivilen Zielen überschreite die Grenzen des Anstands. Der Angriff erfolgte zwei Tage nach einem Treffen des US-Sondergesandten Witkow mit dem russischen Präsidenten Putin. Zwei russische Raketen waren am Morgen mitten im belebten Stadtzentrum von Sumi eingeschlagen. CDU-Chef Merz warnt vor dramatischen Folgen der Zollentscheidungen von US-Präsident Trump. Trumps Politik erhöhe das Risiko, dass die nächste Finanzkrise schneller kommt als erwartet, sagte der voraussichtlich künftige Bundeskanzler dem Handelsblatt. Die Globalisierung sei in ihren Grundfesten erschüttert. Im Streit zwischen den USA und der EU spricht sich Merz für eine transatlantische Freihandelszone ohne Zölle aus. Berlins Innensenatorin Spranger prüft, mehr Messerverbotszonen in der Stadt einzurichten. Sie sagte dem RBB, dass sie sich ein solches Verbot auch im öffentlichen Nahverkehr vorstellen könnte. Gestern hatte ein Mann in der Berliner U-Bahn einen anderen erstochen. Dorothea Echte, RBB 24.
Waffen- und Messerverbotszonen seien nicht nur ein rechtliches Instrument, sondern auch ein Signal an die Stadtgesellschaft. Der Rechtsstaat müsse entschieden gegen Messerangriffe vorgehen. Messer- und Waffenverbotszonen machten verdachtsunabhängige Kontrollen durch die Polizei möglich, so Spranger. Seit Mitte Februar gibt es bereits 3 Messerverbotszonen in Berlin, am Leopoldplatz, am Görlitzer Park und am Cottbusser Tor.
Die Ergebnisse der Fußball-Bundesliga von heute. Eintracht Frankfurt hat gegen Heidenheim 3:0 gewonnen und Bremen gegen Stuttgart 2:1. In der dritten Liga hat Energie Cottbus bei Dortmund 2:1:4 verloren. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: in der Nacht wechselnd bewölkt, vereinzelt kann es Schauer geben. Die Temperaturen gehen auf 10 bis 7 Grad zurück. Zurzeit haben wir in Berlin Adlershof 20 und in Cottbus 21 Grad. Morgen bei Sonne und Wolken, vor allem am Nachmittag, vereinzelt Schauer oder Gewitter. Zum Abend hin wird's freundlicher bei 19 bis 23 Grad. Die Zeit: es ist 21.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Vor uns liegt Ostern, viele Menschen verreisen und vielleicht fragt sich ja so mancher, kann ich eigentlich noch mit gutem Gewissen fliegen? Oder werde ich überhaupt irgendwann wieder mit gutem Gewissen fliegen können? Kann die Luftfahrt nachhaltig und klimaneutral werden? Darüber will ich heute diskutieren. Mein Name ist Sascha Hingst. Herzlich willkommen beim RBB 24 Inforadio Forum. Heute aus dem Deutschen Technikmuseum Berlin. Bei mir sitzen 4 spannende Gäste. Thomas Barreis, der verkehrspolitische Sprecher der CDU im Bundestag und in den letzten Tagen bei den Koalitionsverhandlungen dabei. Verena Greichen, die Geschäftsführerin des BUND. Jan Pechstein, der leitet die Corporate Emissions bei der Lufthansa, also praktisch die Frage, wie viel ja und was sie überhaupt in die Luft blasen im gesamten Konzern. Und nicht zuletzt Joachim Bräuninger, der Direktor hier im Deutschen Technikmuseum. Schön, dass Sie alle da sind. Als ich die Idee zu dieser Sendung hatte, da wusste noch keiner, dass wir hier eine neue Bundesregierung jetzt bekommen werden. Und schon gar nicht, dass nun prompt ausgerechnet in dieser Woche ein Koalitionsvertrag beschlossen wurde. Da steht dann auch ganz konkret was drin zu unserem Thema. Werden wir nachher im Detail besprechen. Aber Herr Barreis, erst mal so ganz allgemein, wie steht die neue Regierung zum Thema Fliegen?
Also ich muss sagen, positiv, weil ich glaube, dass das Thema Fliegen ja verschiedene Aspekte hat. Erstens mal ist es ja ein Thema, was ja generell die Wirtschaftskraft ja auch darstellt. Das sind ja viele, viele Arbeitsplätze im Hintergrund. Das sind auch so ein großer Hub, sage ich mal, wie Frankfurt hat ja eine unglaubliche Wirtschaftskraft, die ausstrahlt. Darüber hinaus ist natürlich auch Fliegen etwas, was auch von Exportnationen wie Deutschland auch notwendig ist. Die Kunden müssen nach Deutschland, die deutschen Firmen müssen in die Welt fliegen auch. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und ich glaube auch, die Menschen wollen auch Urlaub machen natürlich auch. Es ist ein Urlaubaspekt und deshalb muss gleich auch Fliegen weiterhin auch möglich sein. Fliegen muss auch weiterhin attraktiv sein. Es muss auch viele Verbindungen geben aus Deutschland heraus. Und es muss auch bezahlbar sein für die Menschen, glaube ich auch eine vierköpfige Familie. Es sollte auch zukünftig noch eine Reise nach Mallorca buchen können, meines Erachtens. Also auch das darf keine Frage von wenigen privilegierten Menschen sein, sondern sollte auch da...
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice mit einer Warnmeldung. Vorsicht auf der A13 Dresden Richtung Berlin. Zwischen Ortrand und Ruhland in beiden Richtungen werfen Leute Steine auf die Fahrbahn. Auf der A13 Dresden Berlin zwischen Ortrand und Ruhland in beiden Richtungen werfen Leute Steine auf die Fahrbahn.
Meines Erachtens, also auch das darf keine Frage von wenigen privilegierten Menschen sein, sondern sollte auch da noch weiterhin bezahlbar sein. Und deshalb ist die Herausforderung, die nächsten Jahre immer mehr klimafreundlicher zu werden, schon sehr, sehr groß, weil es einen Wettbewerb gibt in der Welt und auch das Thema Fliegen sicherlich am schwersten oder eine der schwersten Herausforderungen ist, klimaneutral zu gestalten.
Können Sie, Frau Greichen, als Geschäftsführerin des größten Umweltverbandes in diesem Land da mitgehen, wenn der Herr Bareis sagt, wir wollen auch in Zukunft fliegen und wir müssen für die Wirtschaft das vorhalten?
Also ich würde bei zwei Dingen gerne einhaken. Und zwar, Sie haben ja eine ganze Reihe Sachen zum Luftverkehr im Koalitionsvertrag, aber ich kann keine einzige finden, die dazu führt, dass das Fliegen weniger Emissionen verursacht, sondern im Gegenteil, eine Zurücknahme zum Beispiel von den Quoten von E-Fuels, also dass man aus Strom Kerosin herstellt und auch innerhalb Europas sich dafür einzusetzen, dass wir eigentlich den Klimaanstrengungen nachlassen im Flugverkehr. Und da wollte ich eigentlich gerne fragen, was macht denn das mit dem Anschub zur Innovation? Weil eigentlich waren wir innerhalb Europas ja das Land, das gesagt hat, wir setzen auf die strombasierten Kraftstoffe und wir schieben das an. Und wir sind bei den Biofuels, wo man auch sagen muss, also da gibt es nicht so wahnsinnig hohe Potenziale, die wirklich nachhaltig sind, aber da sind wir ja im Hintertreffen. Also wir wissen ja, dass andere Fluglinien, andere Länder, andere Airports, wie zum Beispiel Amsterdam, da weit vorne sind und wir sind da halt nicht vorne. Und deswegen frage ich mich, wo ist denn da die positive Vision hin zu einem klimaneutralen Fliegen?
Bevor wir die Frage beantworten, Herr Bareis, müssen wir, glaube ich, gleich auch erstmal definieren, welche technischen Möglichkeiten es gibt, was diese Biofuels, Sustainable Aviation Fuel, wie das heutzutage in Englisch so schön heißt, was das überhaupt ist für unsere Zuhörer, machen wir gleich, kommen wir auch darauf zurück, was Sie gerade gefragt haben. Der Koalitionsvertrag müssen wir uns sowieso genauer anschauen. Aber vielleicht erstmal kurz, um die beiden anderen auch mit reinzubringen. Herr Pechstein, eben hieß es, andere sind da viel weiter als wir. Ich sehe aber in der Lufthansa-Werbung immer, dass Sie ganz stolz darauf sind, dass Sie jetzt schon nachhaltige Kraftstoffe einsetzen. Also halten Sie sich eher für einen Vorreiter oder einen Nachzügler?
Also wir waren definitiv unter den ersten Nutzern dieser Kraftstoffe. Seit 2011, seit 2012 setzen wir die im regulären Flugbetrieb ein. Es ist tatsächlich so, dass einige unserer Wettbewerber, und Sie haben das Beispiel richtig genannt, auch beispielsweise in den Niederlanden, mehr von diesem Kraftstoff einsetzen als wir derzeit. Das liegt ganz eindeutig aber an der Förderkulisse, die im Hintergrund besteht. Also das Price Premium, also quasi der Kraftstoffpreis über dem fossilen Preis, den Wettbewerber in den Niederlanden zahlen, ist deutlich niedriger als beispielsweise in Deutschland, wo es diese Förderkulisse nicht gibt.
Da müssen wir nachher auch noch drüber reden, ob wir die brauchen, diese Förderkulisse für Deutschland. Aber Herr Bräuninger, jetzt sitzen wir hier so schön bei Ihnen im Museum. Die Zuhörer können es ja nicht sehen, aber zwischen lauter Flugzeugen und hier ist wirklich so der Beginn der Verkehrsluftfahrt mit der Tante Ju und so weiter. Sie sind ja auch von Haus aus, glaube ich, Historiker. Wie lange dauert es eigentlich, wenn so neue Technologien, wie auch immer sie dann aussehen, entwickelt werden, bis die sich mal so richtig durchsetzen?
Ich glaube, das kann man so pauschal gar nicht sagen, aber entscheidend ist natürlich immer, ist der Treibstoff vorhanden, den ich für das jeweilige Verkehrsmittel brauche. Und wenn ich gucke im Straßenverkehr beispielsweise bei den PKWs, die haben sich die Ottomotoren, die Verbrennermotoren haben sich durchgesetzt, als dann endlich massenhaft Öl und Benzin zur Verfügung stand. Vorher haben wir ja heute vergessen, sind wir vor allem elektrisch gefahren, noch in den 1910er Jahren. Und das hat sich ja dann deutlich geändert, als genügend Treibstoff da war. Und ich glaube, das ist das Problem jetzt auch in der Luftfahrt. Wir haben ja praktisch keine E-Fuels im Moment. Dieses Jahr sind 0,3% des Weltbedarfs überhaupt an Gesamttreibstoff für den Luftverkehr als E-Fuels hergestellt worden. 0,3%. Also da sind wir noch sehr weit weg davon. Das bedarfsgerecht zu produzieren.
E-Fuels muss man vielleicht kurz erwähnen, auch für diejenigen, die es noch nicht so richtig kennen, also praktisch Treibstoffe, die mit Elektrizität, mit Hilfe von Elektrizität über Elektrolyse gewonnen werden und die dann praktisch unterm Strich CO2-neutral sind, weil man genauso viel CO2 da reinsteckt, wie bei der Verbrennung dann wieder rauskommt, Herr Pechstein. Ist das eigentlich die einzige Technologie, dass man sagt, wir nehmen die bisherigen Flugzeuge so wie sie sind und schmeißen da dann E-Fuels rein? Oder könnte man auch analog zum Auto mit Elektrizität oder mit Wasserstoff oder womit auch immer fliegen?
Also der Vorteil dieser E-Fuels und auch der nachhaltigen Biokraftstoffe ist eben, dass sie der Spezifikation des weltweiten Standardkraftstoffs entsprechen. Und dadurch können die einfach in jedem Flugzeug, was jetzt in der Weltflotte im Einsatz ist sozusagen, auch benutzt werden. Und damit sind sie eine sofort zur Verfügung stehende Maßnahme. Der Luftverkehr oder Flugzeuge im Allgemeinen bedürfen ja beides. Sie brauchen einen Energieträger, der eine sehr hohe gravimetrische Energiedichte hat, also pro Kilogramm Kraftstoff sehr viel Energie dabei hat, aber auch, weil der Raum begrenzt ist, pro Liter, also volumetrisch, eine hohe Energiedichte brauchen. Und Kerosin ist da einfach ein ideales Produkt. Wenn man Wasserstoff einsetzen würde, Wasserstoff ist zwar gravimetrisch super, aber volumetrisch nicht so gut. Also das Flugzeug bräuchte einen viel, viel größeren Tank. Und noch dazu müsste der Wasserstoff entweder unter hohem Druck stehen oder sogar flüssig transportiert werden. Flüssig ist minus 250 Grad. Also kommt man in ganz andere Herausforderungen technologischer Art hinein. Und bei den elektrischen Antrieben reicht die Batteriekapazität für die enormen Energiemengen, die man da braucht, bislang noch nicht aus.
Aber es gibt ja so Startups, die sowas entwickeln. Ist das denkbar, dass wir in 10, 20 Jahren da einen Durchbruch haben und sagen, wir brauchen die klassischen Treibstoffe gar nicht mehr, wir fliegen mit Solarzellen oder mit Batterien?
Also das ist ich möchte jetzt nicht respektierlich sein, aber bei Nischenanwendungen sicherlich möglich. Also das sind dann relativ kleine Luftfahrzeuge, die wahrscheinlich auch eine relativ geringe Reichweite haben. Aber bei so einer Netzwerk-Airline, wie es jetzt eine Lufthansa-Gruppe ist, reicht die Größenordnung dieser Flugzeuge oder Fluggeräte noch nicht aus.
Also haben wir jetzt erstmal festgehalten, momentan kommen wir an den klassischen Treibstoffen nicht vorbei. Wir müssen also dafür sorgen, dass in den klassischen Treibstoffen kein CO2 oder das Netto dann sozusagen Net Zero, wie man so schön sagt, kein CO2 hinten rauskommt, Herr Barreis. Und woher kriegen wir die jetzt?
Und dazu brauchen wir die sogenannten SAF, also die SAF-Treibstoffe, die
Sustainable Aviation
Fuel. Genau, die ja dann so beschrieben von Ihnen ja auch dann hergestellt werden durch hoffentlich grünen Strom und der dann Elektrolyse und dann durch die Weiterverarbeitung dann auch dann zu einem kerosinähnlichen Stoff dann wird und der dann auch beigemischt werden kann. Das kann ja auch dann, ist auch ein Vorteil, dass es ja leicht handelbar ist. Man kann ja dann auch 10%, 20%, 30% beimischen. Also sprich, man kann ja da, sagen wir, auch relativ flexibel mit arbeiten dann auch. Das hat ja auch einen ganz großen Vorteil. Dieser Treibstoff, der muss jetzt einfach auch die nächsten Jahre Stück für Stück mehr im Markt etabliert werden. Die Produktion muss hochgefahren werden. Die Frau Greichen hat vorhin kritisiert, jetzt unser Koalitionsvertrag. Allerdings muss man auch sagen, dass wir, als wir damals die Regierung abgegeben haben, haben wir gesagt, wir wollen 2 Milliarden Euro, da haben wir 2 Milliarden Euro in die Entwicklung von SAF und das Hochfahren von SAF investiert, haben damals auch die Luftverkehrssteuer damals genutzt, um das entsprechend auch zu machen. Also sprich, wir haben die Luftverkehrssteuer den Luftfahrtunternehmen weggenommen, haben aber dafür gesagt, wir wollen die SAF-Produktion und den SAF-Hochverkauf unterstützen und damit auch entsprechend dann auch pushen. Die jetzige Bundesregierung noch, die Ampelregierung hat diese Unterstützung von 2 Milliarden Euro auf, glaube ich, 70 Millionen Euro runtergefahren, also sprich komplett gestrichen. Insofern ist natürlich auch kein Wunder, dass wir natürlich jetzt Schwierigkeiten haben, natürlich diesen schnellen Hochlauf auch sicherzustellen. Sprich, wir müssen schnell was nachholen, was wir die letzten 3 Jahre versäumt haben. Und das in der Tat, das wollen wir jetzt machen. Wir wollen auch einen Großteil auch der, oder 50% der Mittel, die wir durch die CO2-Emissionen, durch den Emissionshandel beim Luftverkehr einnehmen, wollen wir jetzt der SAF-Entwicklung und Hochlaufs entsprechend zugutekommen lassen. Das heißt, da wird schon auch nochmal viel getan, auch entsprechend nochmal diesem Kraftstoff etwas mehr auch Möglichkeiten zu geben, Wettbewerbsfähigkeit zu geben. Und dann natürlich wird die Quote nicht abgeschafft, aber die Quote wird auf das europäische Niveau, das europäische, sag ich mal, Mindestmaß angepasst. Also sprich, wir wollen uns nicht, sag mal, aus Europa herausnehmen, sondern wir wollen, sagen wir mal, innerhalb Europas wollen wir diese Quotierung, die dort besteht, auch entsprechend dann auch einhalten. Und das ist auch richtig so.
Lassen wir auf den Punkt ein bisschen genauer eingehen, ja, weil das ist interessant. Also in dem Koalitionsvertrag gibt es ja einen Punkt, der wirklich unser Thema hier explizit anspricht, ja, nämlich diese Quotierung, also sprich, ja, wie viel Prozent müssen Flugzeuge von solchen klimaneutralen oder weniger klimaschädlichen Treibstoffen einsetzen. Da gab es, gibt es eine europäische Vorgabe und dann gab es, sollte es eine deutsche Vorgabe zu, on top geben.
Genau.
Genau, und jetzt nehmen Sie die deutsche Vorgabe raus und Sie schreiben in den Koalitionsvertrag, Sie wollen sich dafür einsetzen, dass die europäische Vorgabe auch, ich sage jetzt mal ganz allgemein, entschärft wird. Das klingt ja jetzt beides erstmal danach, als wenn wir weniger von dem Sustainable Aviation Fuel bekommen.
Also Punkt 1 glaube ich, dass wir schon generell auch ein bisschen wegkommen müssen von diesen Sonderwegen, die Deutschland immer fährt. Wir haben in den letzten paar Jahren, auch in unserer Bundesregierung, haben wir viele, sagen wir, extra Ziele aufgebaut, wir haben extra Ziele definiert, wir haben Sonderziele gemacht und es hat halt das ganze System innerhalb von Europa unglaublich komplex gemacht und auch teilweise auch das ganze, sagen wir mal, den ganzen Wandel oder diese die Energiewende oder auch die Kraftstoffwende hat sie auch enorm verteuert. Und ich glaube, dass eines der ganz, ganz großen Themen sein sollte im nächsten Jahr, dass wir uns einfach in Europa wieder einsortieren und auch Europa gemeinsam, sagen wir mal, diesen Weg geht. Und deshalb ist es auch, glaube ich, gut, dass wir uns gerade beim Thema SAF und auch beim Thema Flugverkehr wirklich auch die europäischen, sage ich mal, Regeln wieder anwenden, nicht deutsche Sonderwege gehen, nicht deutsche Sonderziele auch entsprechend dann definieren. Das ist mein erster wichtiger Punkt, das auch günstiger macht dann auch. Und wir müssen halt dann schauen, auch in Europa, was ist dann auch mal machbar. Das deutsche Ziel, was wir definiert haben, die 0,5%, die jetzt dieses Jahr eingehalten werden sollen, würden wir gar nicht schaffen, weil wir die SAF-Produktion gar nicht haben. Also wir haben, also die Quotierung könnten wir gar nicht hinbekommen, weil die Produktion nicht da ist. Und das wird dann dazu führen, dass die Unternehmen Strafzahlungen leisten müssen, ja, obwohl sie eigentlich gar kein SAF am Markt bekommen. Also es ist ja auch etwas Widersinniges, dass die Politik etwas vorschreibt, mehr oder weniger, an Quote, aber dann die Unternehmen es gar nicht erfüllen können, weil es den Stoff gar nicht gibt und die Politik auch noch ein Stück weit schuld ist, weil wir einfach auch da den Markthochlauf und die Unterstützung für SAF in den letzten 3 Jahren ja fast komplett eingestellt haben. Also das macht alles unterm Strich keinen Sinn, deshalb müssen wir auch da wieder zurückkommen auf eine Politik, die, wie gesagt, das SAF-Thema hochläuft, auch da entsprechend unterstützt, Forschung und Entwicklung auch unterstützt, die Anlagen auch aufbaut. Und dann natürlich andererseits aber auch Quoten dann auch einführt, die auch erfüllbar sind, weil ich glaube, Quoten sind schon ein gutes Instrument auch entsprechend, um dann Stück für Stück dann immer diesen SAF-Anteil zu erhöhen dann innerhalb des bestehenden Kerosins. Und dadurch schafft man es natürlich auch, dass der Flugverkehr dann auch weniger CO2-Emissionen braucht. Und natürlich, was ein weiterer Faktor ist, ist natürlich, dass wir auch die Flugzeuge natürlich effizienter machen. Auch das ist ein ganz, ganz großer Faktor. Bei den letzten 20 Jahre haben wir unsere Flugzeuge 50% effizienter gemacht und das ist schon auch ein Faktor, der nochmal viel ausmacht. Also sprich, ein Teil durch den Umstieg beim Kerosin, aber auch ein Teil natürlich auch durch wesentlich effizientere Flugzeuge.
Naja, 50% effizienter ist ja gut und richtig, aber die absoluten Verbräuche sind richtig angewachsen. Und man sieht auch bei der Frage, wo schaffen wir es, Klimaziele zu erreichen, wo nicht, der Flugverkehr ist da nicht. Da schaffen wir es nicht, unsere Klimaziele zu erreichen. Und das gute Instrument, dass man sagt, wir holen uns Geld aus dem Luftverkehr, um Wandel im Luftverkehr zu bezahlen, das fahren sie ja gerade zurück, indem sie die Luftverkehrsabgabe zurücknehmen. Und stattdessen mit Auktionseinnahmen aus dem Emissionshandel, das kommt doch dann aus den anderen Sektoren eigentlich, oder? Also insofern, ich glaube, wir müssen uns schon nochmal überlegen, was ist die Rolle vom Flugverkehr? Was können wir tun zur Effizienzverbesserung? Was können wir übrigens auch tun, um Nachtruhen einzuhalten oder so? Also neben einem Flughafen wohnen ist kein Spaß. Da ist die Kernnacht 5 Stunden lang. Also ich brauche mehr Stunden Schlaf, muss ich sagen.
Wobei der Krach jetzt unabhängig vom CO2 ist, ne? Also ich sag mal,
Und der ist auch die letzten paar Jahre enorm stark gesunken, auch der Krach. Das hat auch nochmal.
Aber lassen wir den Krach sein, sondern bleiben wir mal bei der Ökologie.
Beiseite. Und ich glaube, was auch wichtig ist, ist jetzt zu sagen, ja stimmt, im Flugverkehr fällt uns nicht viel anderes ein als andere Treibstoffe. Also natürlich Effizienz. Aber ganz ehrlich, das sind ja eher inkrementelle Effizienzverbesserung, da kann Herr Pechstein vielleicht mehr noch sagen, aber es ist jetzt nicht so, dass da gerade ein großer technologischer Sprung vorbereitet wird, wo das dann alles viel, viel weniger braucht, sondern eher, es lohnt sich ja jedes Prozent runterzuschrauben, immer, aber das heißt, da werden noch nach wie vor große Mengen Treibstoff gebraucht und wir sagen aber nicht, das geht nur in die Flugzeuge, sondern wir sagen auch, das können wir doch vielleicht auch dem Straßenverkehr geben und können wir nicht irgendwie da das noch bei den Schiffen verwenden und was ist denn mit den LKWs? Und ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen, wir priorisieren. Wir priorisieren die Treibstoffe, die ja viel Strom brauchen und wo wir hohe Nachhaltigkeitsanforderungen an die Treibstoffe brauchen, die priorisieren wir auf die Sektoren, wo das besonders wichtig ist und wo uns nichts anderes einfällt.
Da würde ich gerne auch noch mal was kurz dazu sagen, denn diese Sustainable Air Fuels oder E-Fuels oder wie wir sie auch immer dann nennen, das darf man nicht vergessen, die sind ja extrem energieintensiv und die sind ja nur dann sustainable, wenn das Ganze aus regenerativen Energiequellen kommt. Und die sind ja im Moment noch gar nicht da. Also wir bräuchten dort immens viel mehr in regenerative Energiequellen, damit wir das Ganze CO2-neutral überhaupt machen könnten. Das scheint für mich gerade das größte Problem zu sein, dass die Energie, die ich brauche, um diese Fuels herzustellen, noch gar nicht da ist.
Oder es gibt ja Länder, jetzt sagen wir, die wesentlich sonnenreicher sind als wir. Also die haben ja mehr, es gibt ja gerade sagen wir, im Gürtel, sagen wir mal, Ägypten, Tunesien, sagen wir auch die arabischen Länder oder auch drüben, wenn man mal nach Südamerika schaut, gibt es ja viele Länder ja, wo enorm viele, sagen wir, auch Sonnenstunden da sind, wo auch enorm viele Windstunden da sind, wo ja teilweise der Kilowattstundenpreis bei 3-4 Cent liegt oder sogar noch günstiger. Und wo ja enorm viel, sagen wir, auch mehr günstiger produziert werden kann. Ich glaube, also auch da muss man einfach sehen, dass man auch da mit Partnerschaften, Kooperationen zusammenarbeiten kann. Und wenn man das tut, dann kann man auch, sage ich mal, auch da die nächsten Jahre auch eine Produktion aufbauen, die auch nennenswert ist und die auch dann auch im Bereich Flugverkehr auch einiges bewirken kann. Ich glaube, auch da ist also etwas seltsam, gerade bei diesem Thema, dass immer genannt wird, ja, man muss immer sich auf gewisse Mengen reduzieren, damit man dann praktisch diese Mengen auch dann bei dem Bereich dann einsetzen kann. Ich habe immer gelernt, die letzten paar Jahrzehnte, dass man eigentlich Skaleneffekte hat, dann umso mehr man produziert, ja, wenn man richtig in die Produktion einsteigt, und mehr produziert wird, dann immer dann die produzierte Einheit, die dann produziert wird, immer günstiger letztendlich dann auch. Ja, das heißt, wenn man jetzt die E-Fuels-Produktion nach oben fährt, immer mehr produziert und auch größere Anlagen baut und effizientere Anlagen baut für der Verkehr, sagen wir mal, PKW-Verkehr, LKW-Verkehr und für die Flugzeuge, dann wird es auch meines Erachtens auch die nächsten Jahre Schritt für Schritt auch günstiger werden. Also zu glauben, dass man sagt, man macht es nur auf einem Bereich, halte ich dann für sehr, sehr kontraproduktiv und auch nicht dann auch effizient und auch nicht günstig.
Aber Herr Bacher, also ja, das ökonomische Argument verstehe ich, aber jetzt wollen wir mal in die Realität gucken, braucht man ja einen Pechstein dafür. Wie ist denn der Hochlauf dieser E-Fuels und Biofuels?
Also es existieren schon Anlagen in sehr kleinem Maßstab. Es kommen jetzt Anlagen in so einem mittleren Maßstab dazu. Die haben dann so eine Produktionskapazität von wenigen tausend Tonnen im Jahr. Das, was wir aber brauchen, sind Großanlagen, die in den Maßstab von Millionen Tonnen im Jahr kommen. Das geht aber auch nicht auf einen Schlag. Also man kann Technologien nicht um Faktor 1000 einfach mal eben skalieren, sondern man muss da so eine Art Entwicklungszyklus durchlaufen.
Aber da muss es doch, also Ihr Dachverband, die IATA, der Weltverband der Fluggesellschaften, hat ja gesagt, bis 2050 soll der Flugverkehr CO2-neutral sein. Dann müssen Sie sich doch als Fluggesellschaften so eine Art Masterplan überlegt haben mit ein paar Zwischenschritten, wo Sie wann sein wollen, damit Sie wissen, ob Sie überhaupt auf dem Weg dahin sind und ob der Weg überhaupt noch realistisch ist. Ist so eine Diskussion und gleichen Sie das ab? Wo sind Sie da?
Tatsächlich, ja. Also auf der Verbandsebene werden solche Diskussionen quasi regelmäßig geführt. Und die IATA hat ihre Zielsetzung auch mit verschiedenen Szenarienanalysen hinterlegt, die quasi ausrechnen, wie stark muss dieser Hochlauf denn sein und auch wie teuer wird dieser Hochlauf sein. Ja,
und wo sind da jetzt Anspruch in Wirklichkeit?
Also es sind noch 25 Jahre Zeit, das ist vielleicht Faktum 1. Faktum 2 ist, die IATA hat sich vorher, bevor sie dieses Net Zero 2050 Ziel hatte, hatte die ein anderes Zielsystem. Da sollte 2050, glaube ich, 50% des Emissionsniveaus des Jahres 2005 erreicht werden und ab dem Jahr 2020 CO2-neutrales Wachstum entstehen. Und dieses CO2-neutrale Wachstum, da wurden tatsächlich dann auf internationaler Ebene Mechanismen geschaffen, was dieses CO2-neutrale Wachstum gewährleisten soll. Also da war man nicht untätig, will ich sagen. Der wesentliche Punkt ist nur, Corsia basiert hauptsächlich auf sogenanntem Offsetting, also das, was man früher Kompensation genannt hat. Und damit jetzt der Hochlauf für die nachhaltigen Flugkraftstoffe kommt, muss dieses System zukünftig ergänzt werden. Und Entwicklungen in der Richtung sieht man ja an vielen Stellen. Und wir hatten die Quote in Europa, die wird ja auch auf diese Zielsetzung einzahlen am Ende. Die hatten wir ja schon erwähnt. Also diese Beimischung, die jetzt dieses Jahr mit 2% begonnen hat, aber bis zum Jahr 2050, ich glaube, auf 70% aufwachsen soll. Also da ist eine Entwicklung absehbar, in Gesetze gegossen.
Ja, aber jetzt muss ich trotzdem nochmal nachfragen. Also wenn Sie jetzt ein Politiker wären, würde ich sagen, vielleicht sind Sie mir ein bisschen ausgewichen. Aber sind Sie, wenn Sie auf das Ziel gucken, auf dem Weg da, wo Sie sein müssen, um das Ziel zu erreichen?
Eigentlich nicht.
Das ist eine ziemlich große Herausforderung, dieses Ziel zu erreichen. Und es wird entscheidend von den Rahmenbedingungen abhängen, die beispielsweise für den Marktauflauf von diesen nachhaltigen Flugkraftstoffen erreichbar sind.
Ich meine, die Firmen brauchen ja gewisse Rahmenbedingungen, die eine gewisse langfristige Verlässlichkeit herstellt. Ich meine, die nächsten Jahre brauchen die gewisse Zahlen, sie brauchen das Commitment der Unternehmen, der Länder auch. Und was ja de facto richtig ist, ist, dass ja nur Europa mehr oder weniger das SAF-System einführt. USA ist ja mehr oder weniger schon draußen. China und der ganze asiatische Bereich macht ja auch nicht richtig mit. Ja, deshalb ist ja nur der europäische Markt derzeit wirklich Kunde, als verlässliche Kunde für die nächsten Jahre. Und auch da ist natürlich auch die Frage, wie viel gibt es Menge denn auch, denn wirklich auch eine Produktion hochzufahren, die weltweit, ja, global gesehen auch eine gewisse Rolle spielt. Ist aber auch natürlich auch ganz grundsätzlich die Frage, kann Europa alleine so ein System überhaupt stemmen? Ja, können wir aber allein unser System mit SAF Stück für Stück hochfahren und andere Länder machen es nicht? Ja, wenn wir uns da ständig halt wettbewerbsschlechter stellen und dann die Flüge halt über Istanbul fliegen oder über Dubai fliegen und Katar, macht es ja auch keinen Sinn für uns, meines Erachtens. Ja, wir müssen schon auch ein System finden, wo die Welt mitmacht auch, und deshalb müssen wir, glaube ich, auch ein ganz, ganz großes Augenmerk drauf legen, dass halt einfach da wir ein Regime bekommen, dass nicht nur Europa was macht, sondern die Welt mitmacht. Und dann lieber vielleicht sogar sagen, wir machen ein bisschen, brauchen 10 Jahre, 20 Jahre länger und machen vielleicht auch dadurch etwas weniger, sage ich mal, Druck im System, aber wir schaffen es, dass die Welt mitmacht. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und die letzten paar Jahre waren wir immer so ein bisschen geprägt, dass Deutschland und Europa oder Deutschland speziell die Vorreiterrolle übernimmt, wir am schnellsten, am besten im Aufsteigen sind, aber sagen wir, das hat ja dazu geführt, dass wir auch in vielen Bereichen ja unsere Industrie und auch unsere Mobilität ja auch teurer gemacht haben, wettbewerbsunfähig gemacht haben, und deshalb müssen wir, glaube ich, jetzt auch nochmal schauen, dass wir halt das Ganze etwas stärker in den europäischen Kontext auch einreihen. Auch weil die nächsten Jahre wird schon die Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie und der Mobilität schon eine ganz, ganz größere Rolle spielen. Die Menschen werden auch darauf schauen, dass sie halt auch das, was sie machen wollen, bezahlbar bleibt.
Also wenn ich jetzt zurückgucke auf unsere letzte Ausstellung, die wir hatten, Dünnes Eis, komm mit auf Klimaexpedition, frage ich mich dann schon ernsthaft, ob wir diese Zeit eigentlich haben. Ja, wahr ist, wenn Sie sagen, dann brauchen wir halt 10, 20 Jahre länger, denn der Luftverkehr trägt ja schon überproportional viel zum CO2-Eintrag in die Atmosphäre bei. Mal ganz davon zu schweigen, dass es ja auch nicht nur um CO2 geht, sondern auch um Kondensstreifen, um Feinstaub in der Atmosphäre, Stickoxide etc. Also der Luftverkehr ist einfach ein klimaschädlicher Verkehrsbereich, und da braucht es eben schneller Lösungen, als zu sagen, 2050, 60 oder 70, schauen wir dann.
Das will ich gar nicht bestreiten, aber ich meine, die Realität ist einfach derzeit so, dass halt einfach der ganze Kontinent USA derzeit einen ganz anderen Weg geht. Ja. Die Chinesen, wie gesagt, der asiatische Raum geht auch einen anderen Weg. Wir haben derzeit ungefähr jedes Jahr 10% mehr Luftverkehr, ja, wir werden wahrscheinlich die nächsten 20, 30 Jahre werden wir eine Vervierfachung haben des Luftverkehrs. Aber wenn ich jetzt mal sehe, auch das ist etwas, was mir Sorgen macht, durchaus. Shell und BP haben jetzt neue Strategien entworfen und ganz klar gesagt, dass ihre Ausbauziele für erneuerbare Energien revidiert werden und noch mal etwas einmal verlängert werden in die Zukunft. Also auch das ist überall die Signale da, dass anscheinend andere Länder einen anderen Weg gehen wie Deutschland. Wir sind ja stark immer noch bei unserem Klimaschutzziel ja auch fest verankert. Auch unser Koalitionsvertrag hat das entsprechend auch definiert. Aber sag mal, trotzdem müssen wir ja schauen, dass wir wettbewerbsfähig bleiben. Und wie gesagt, Deutschland alleine kann es ja nicht retten, leider. Wir können ja nicht alleine durch unsere 3-4% CO2-Emissionen, die wir machen, wenn wir die einstellen würden, wird es auch nicht helfen, die Klimawandel zu reduzieren. Wir müssen Vorreiter sein, wir müssen technologisch spitze sein, wir müssen technologisch die besten Ideen und Produkte anbieten können, dass andere Länder mitmachen. Also sprich, nicht das Verzichtthema wird entscheidend sein für die CO2-Reduktion, sondern es wird die technologischen Vorsprung wird uns ausmachen. Da müssen wir schauen, dass wir vorankommen, und da wird das Thema SAF eine ganz, ganz große Rolle spielen.
Aber wir sehen es ja zum Beispiel bei den erneuerbaren Energien, dass Deutschland das EEG gemacht hat und da eine technologische Revolution eigentlich angeschoben hat. Davon profitiert gerade die ganze Welt. Und deswegen würde ich lieber fragen, was können wir denn tun, wenn nicht alle mitmachen? Wo ist unser Möglichkeitsraum, als zu sagen, oh, die anderen machen alle nicht mit, also schrauben wir unsere Ambition zurück? Weil wenn wir jetzt die Vorreiter sein wollen technologisch, dann müssen wir jetzt auch gucken, dass es einen Hochfahren gibt. Dann braucht es auch eine Nachfrage, damit wir das dann auch tatsächlich einsetzen.
Ich will gleich mit Ihnen genau an der Stelle ansetzen. Was brauchen wir zum Hochfahren? Welche konkreten Maßnahmen? Und können wir da Vorreiter auch für andere, Beispiel für andere sein? Aber erstmal gibt's Nachrichten, Verkehr und Wetter.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 21.30 Uhr mit Patrick Buchmüller. CDU-Generalsekretär Linnemann fordert, die Sozialversicherungen zu reformieren, weil die Beiträge immer weiter steigen. Die Beitragssätze müssten sich eigentlich zurück in Richtung 40% und nicht Richtung 45% entwickeln, sagte er in der ARD. Vorher hatte es Warnungen von Krankenkassen und Sozialverbänden gegeben. Der Koalitionsvertrag sieht lediglich vor, dass eine Expertenkommission Vorschläge machen soll. Linnemann sagte, man müsse der Regierung aber auch mal 100 Tage Zeit geben. Bundeskanzler Scholz hat den russischen Raketenangriff auf die ukrainische Stadt Sumy als barbarisch kritisiert. Das zeige, wie es um die russische Friedensbereitschaft bestellt sei, erklärte er. Bei dem Luftangriff heute Morgen auf das Zentrum von Sumy sind mindestens 32 Zivilisten getötet worden. Aus Kiew Florian Kellermann.
Fotos und Videos zeigen brennende Autos, stark beschädigte historische Gebäude sowie zahlreiche Tote und Verletzte auf den Straßen. Zum Zeitpunkt des Angriffs seien viele christliche Gläubige auf dem Weg in die Kirche gewesen, kommentierte der ukrainische Außenminister Andriy Sybiha.
Berlins Innensenatorin Spranger prüft, die Messerverbotszonen auszuweiten. Die SPD-Politikerin sagte dem RBB, dass sie sich ein entsprechendes Verbot im öffentlichen Nahverkehr vorstellen könne. Der Hintergrund sei aber nicht der tödliche Messerangriff am U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz gestern in Charlottenburg. Waffenverbotszonen seien ein Signal an die Gesellschaft, dass der Rechtsstaat entschieden etwa gegen Messerangriffe vorgeht, so Spranger. In Eichwalde bei Berlin ist ein mutmaßlicher Taschendieb während eines Polizeieinsatzes gestorben. Ein anderer Mann hatte ihn verfolgt und am Boden gehalten, bis die Polizei eintraf. Als die Beamten versuchten, eine Handfessel anzulegen, stellten sie nach eigenen Angaben fest, dass der Mann blau angelaufen war. Die Gründe dafür sind unbekannt. Der Verdächtige soll vorher einer 83-Jährigen die Handtasche und den Rucksack gestohlen haben und dann mit einem E-Scooter geflohen sein. Die Ergebnisse der Fußball-Bundesliga. Eintracht Frankfurt hat gegen Heidenheim 3:0 gewonnen und Bremen gegen Stuttgart 2:1. In der dritten Liga hat Energie Cottbus bei Dortmund 2:1 verloren. Die Berlin-Volleys haben das Finale der Volleyball-Bundesliga erreicht. Das Team hat am Nachmittag auch das dritte Halbfinalspiel gewonnen und damit die Serie mit 3:0 für sich entschieden. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: in der Nacht wechselnd bewölkt, vereinzelt auch Schauer, 10 bis 7 Grad. Zurzeit in Berlin Adlershof 20 und in Cottbus 21 Grad. Morgen bei Sonne und Wolken, vor allem am Nachmittag vereinzelt Schauer oder Gewitter. Zum Abend hin wird's dann wieder freundlicher bei 19 bis 23 Grad. Die Zeit 21.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Herzlich willkommen zurück beim RBB 24 Inforadio Forum. Heute mit der großen Frage, kann man noch oder wann kann man wieder guten Gewissens fliegen? Wann wird die Flugwirtschaft nachhaltig? Bei mir sind Joachim Bräuninger vom Deutschen Technikmuseum, wo wir heute auch zu Gast sind. Jan Pechstein, der Leiter Corporate Emissions Management der Lufthansa. Verena Greichen, die Geschäftsführerin des BUND, und Thomas Barreis von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Wir waren gerade an dem Punkt, wo wir geredet haben, wie kann man es denn konkret hochfahren? Und ich habe gesehen, Herr Pechstein, Sie haben die ganze Zeit schon gebrannt, Sie wollten unbedingt was sagen. Werden Sie es los?
Ja, also ich hatte ja eben schon einmal auf das Thema Förderkulisse hingewiesen. Und man hat jetzt eigentlich zwei Varianten, wie man als Politik eingreifen kann. Die eine Variante ist, dass man Beimischungsverpflichtung macht, also Quotenregelung, der europäische Weg hauptsächlich. Und dann gibt's die Alternative dazu, und das sind Anreizsysteme zu schaffen. Und wenn man sich heute anschaut, wo wird denn am meisten Sustainable Fuel eingesetzt? Ja, da, wo die Anreizsysteme existieren. Also vielleicht ist das ein Hinweis darauf, in welche Richtung man denken sollte, wenn man den Markthochlauf beschleunigen möchte.
Wie kann so ein Anreiz aussehen konkret?
Das ist beispielsweise in den Vereinigten Staaten, da gibt es Tax Credits, da erhält man eine Zuzahlung sozusagen, und die richtet sich nach dem Emissionsvorteil, den dieser Kraftstoff gegenüber fossilem Kraftstoff bietet. Dann gibt es noch sogenannte Cross-Industry-Transfersysteme. Da ist es gestattet, ich sage jetzt mal, CO2-Minderungsziele aus dem Straßenverkehr auch mit dem Erwerb von Umwelteigenschaften für Flugkraftstoffe zu erfüllen. Dadurch gibt es quasi eine Zuzahlung aus dem Straßenverkehrssektor, der weiterhin zu einer Reduzierung der Preisdifferenz für Sustainable Aviation Fuel führt. Und insgesamt ist dann die Preisdifferenz, die die Airline zu zahlen hat, deutlich geringer und deswegen wird dieser Kraftstoff dort in deutlich größerem Umfang getankt als hier.
Hinter all dem steht, dass diese sauberen Kraftstoffe um wie viel teurer sind als normale?
Das kommt drauf an, was es für ein Kraftstoff ist. Also die Biokraftstoffe so 3 bis 5-mal so teuer wie fossiler Kraftstoff. Die E-Fuels, die gibt's nicht auf dem Markt. Also es ist so ein bisschen unfair, das jetzt miteinander zu vergleichen. Aber die ersten Anlagen, hat die EASA gerade ein Dokument so rausgegeben, werden so bei 7.500 Euro pro Tonne erwartet. Das ist so das Zehnfache.
Hätten wir noch einen Flugverkehr, wenn es das Zehnfache kosten würde?
Ja, die Reichen können sich das leisten und die normalen Bürger nicht.
Aber die Reichen sind die gerade am meisten fliegen.
Ja gut, ich finde auch Mobilität ist eine soziale Frage und ich finde auch, dass auch eine ganz normale Familie sich auch einen Flug leisten können muss noch. Ich meine jetzt nicht jeden Monat, aber ich finde, dass man in Urlaub zu fliegen, sag mal, kein Luxusgut sein darf. Ja, ich meine, natürlich, es gibt gar früher mal so auch EasyJet und solche Sachen, die dann für 10 Euro gleich nach Mallorca geflogen sind. Das muss auch nicht sein, sage ich mal. Das ist auch etwas natürlich verrückt und jedes zum Guten Böse. Aber sag mal, es muss halt ein realistischer Preis sein und es darf halt auch für eine normale Familie auch durchaus auch noch bezahlbar sein. Ja? Und
das aber ist da frage ich mich ja
bei. Das ist einfach ein Punkt, wo sie dann Verzicht üben, dann wird's halt, muss man runterregulieren. Das ist auch beim Auto ja eine große Frage. Ja? Und dann wird es halt immer mehr halt die normalen Bürger, die untere Einkommensschichten, die können sich halt nicht mehr leisten, das Auto fahren, sie können nicht mehr leisten, den Flug zu buchen. Ja? Und das finde ich halt einfach, sag mal, ein Land, in dem ich nicht sein will. Wir brauchen einen technologischen Vorsprung, wir brauchen einen technologischen Fortschritt, um entsprechend das Thema CO2 einzupacken. Nicht durch Verzicht oder durch eine Verteuerung, eine Blinde, wird das funktionieren. Denn dann werden die Leute auch Schritt für Schritt sagen, ja, dann werden sie auch das Thema Klimaschutz nicht mehr mitmachen. Ja? Ich meine, sie sind also alle interessiert hier, denn wenn sie das Thema sehen, wie die Pole schmelzen, das ist sicherlich interessant, aber wenn es halt dann um den eigenen Geldbeutel geht, ist das nochmal eine ganz andere Frage halt nochmal und dann wird nochmal die ganze Sache nochmal ganz neu angeschaut.
Wissen Sie mal, Herr Bräuning, bevor Sie sagen, ganz kurz, genau an dem Punkt, Herr Bechstein, Sie wissen es ja, sind die Leute bereit, mehr zu zahlen für ein saubereres Fliegen? Die Lufthansa bietet das ja an. Sie müssen ja wissen, ob die Leute diesen Obolus bezahlen dafür, dass sie kompensieren.
Wir machen das, genau.
Ja, genau, also wir haben, ich glaube, das kann man mit Stolz behaupten, das breiteste Produktportfolio, was Sustainable Fuels enthält. Wir haben auch als erste Airline einen echten Tarif eingeführt, wo Sustainable Fuel ein Standardbestandteil von ist. 70% der Fluggäste sagen, sie würden, die Nachhaltigkeit ist ihnen wichtig. 35% sagen, sie würden auch dafür bezahlen. Wir messen 4%.
Ich tun.
Ja, ich frage mich schon, also das frage ich mich wirklich ernsthaft, wann sind wir als Gesellschaft da eigentlich falsch abgebogen? Weil ich sehe das nicht ganz so, wie sie Herr Bahr ist, dass das grundsätzlich ein Menschenrecht ist, dass ich 2-3 Mal im Jahr irgendwo hinfliege. Also ich kann mich noch an meine Kindheit und Jugend erinnern, da war das ein totales Luxusgut und da war es völlig normal, dass man eben dann an die Adria halt mit dem Auto gefahren ist. Heute stelle ich das ja selber in meinem Umfeld fest, dass kein Mensch mehr auf die Idee kommt, im Auto in Urlaub zu fahren. Heute ist auch, es völlig selbstverständlich. Naja, aber es wäre, vor allem wenn ich elektrisch fahren würde, wesentlich klimafreundlicher als mit dem Flugzeug zu fliegen. Heute ist es irgendwie völlig selbstverständlich und das, wenn man sich die Zahlen anguckt, das ist vor 20 Jahren irgendwie so gekippt, dass auf einmal weltweit die Fluggastzahlen ziemlich in die Höhe gegangen sind und sich mehr und mehr verdoppelt haben. Und wenn man jetzt guckt, was prognostiziert wird, Sie haben das ja vorhin auch schon gesagt, dass wir bis 2050 3 bis 4-mal so viel Flugverkehr eventuell haben werden wie bisher, dann also mir fehlt im Moment einfach, und ich bin wirklich kein Technikskeptiker, das will ich hier ganz klar sagen. Mir fehlt im Moment die Fantasie
des Technikmuseums.
Ja, na klar. Mir fehlt im Moment die Fantasie, wie wir das alles unter einen
Hut bringen. Aber wir zwei können es leisten, einen Urlaub zu buchen wahrscheinlich. Wir haben kein Problem, wahrscheinlich im Sommer mal nach Mallorca zu fliegen. Wir können auch mal vielleicht nach Rom mal fliegen für die Städtereise.
Wir fliegen aber nicht mehr im Urlaub.
Aber ich sag mal, eine ganz normale Familie, die halt 2, 3 Kinder hat, ja, und halt einen ganz normalen Job hat, die kann es halt nicht mehr leisten. Ich finde halt einfach etwas unfair halt zu sagen, in unserer Position hier, ja, das muss man halt entsprechend in Kauf nehmen, dass es halt teurer wird, weil es gibt halt andere Leute, die können sich nicht leisten. Ich finde halt schon auch eine Frage von Wohlstand, auch eine Frage von auch unserer Zeit, dass wir auch durchaus auch jedem die Möglichkeit geben, auch mal die Welt zu erkunden.
Es geht ja nicht nur Mallorca. Jetzt führen wir zwei Diskussionen gleichzeitig, Frau Greichen, genau dazu. Die Verzichtsfrage ist die eine Frage, also müssen wir den Flugverkehr einschränken, um überhaupt die Ziele zu erreichen? Und die zweite Frage ist aber dann,
Wer muss sie einschränken? Es muss ja nicht die Familie sein. Es könnte ja genauso gut auch sein, dass wir auf Geschäftsreisen verzichten. Also das ist jetzt vielleicht naiv formuliert, ja. Aber Frau Greichen, wie sehen Sie es denn?
Also ich wollte erstmal noch eine Zahl mitbringen oder mehrere. Und zwar, das habe ich extra nochmal nachgucken lassen vor heute. Von den Menschen mit sehr niedrigem und niedrigem Einkommen fliegt die Hälfte nie. Und deswegen, jetzt möchte ich mal explizit den Koalitionsvertrag loben, dass da das Deutschlandticket drin ist. Das ist super, weil das ist eine Mobilität, die ganz vielen Leuten zugänglich ist. Und da ist es auch wichtig, dass der Preis unten bleibt. Und da kann man dann auch wirklich sich bewegen. Was auch toll ist im Koalitionsvertrag, ist, dass die Bahn endlich mal in Richtung Schienenausbau da drinne steht. Weil das ist ja der Punkt. Ich bin gar nicht dafür zu sagen, was wollen wir alles abschaffen, sondern ich will, dass das Gute, das Günstige und das Bequeme wird. Und genau da fehlt es uns halt noch. Natürlich, also wenn ich nach Kreta, und das habe ich schon getan, mit dem Zug fahre, dann muss ich halt über zwei verschiedene Gesellschaften plus eine Fähre irgendwie buchen. Und das ist total kompliziert und ich muss unterwegs übernachten. Und dann
möglicherweise auch nicht wirklich ökologischer, weil die natürlich riesige Umwege fahren. Ne? Wenn man das, also
es ist ökologisch.
Das ist definitiv ökologischer. Aber
kommt immer drauf an, wenn sie einen Dieselblock haben, wäre ich da nicht so sicher. Und in Griechenland haben sie nicht zwingend eine. Aber ja, gut, das ist jetzt eine ganz andere Diskussion.
Genau,
die Frage ist ja nur, wir reden ja darüber, kann man den Luftverkehr am Ende so ökologisch machen, dass man dann eben wieder guten Gewissens in solche Ziele fliegen kann.
Aber ich frage mich, ist das die einzige Frage oder ist nicht die Frage, können wir unsere andere Infrastruktur so machen, dass ich innerhalb Europas gar nicht fliegen will? Und
na, wenn es ökologisch gleich ist, ob ich 10 Stunden im Zug sitze oder eine Stunde im Flugzeug, dann würde ich mich vermutlich fürs Flugzeug entscheiden.
Nein, es ist nicht ökologisch gleich. Der Luftverkehr stößt gegenüber der Eisenbahn wesentlich
momentan, mehr. Momentan, ja. Aber die Frage, ich sage, wenn es so wäre, also ja, wenn ich mit welchen Technologien
noch immer
dahin...
Aber das sind
wir
ja noch lange nicht.
Genau, aber das ist ja unser Thema heute. Also insofern, die Frage ist für mich schon, würden Sie, Frau Greichen, sagen, wenn man einen CO2-neutralen Flugverkehr hätte, was ja die IATA, wie gesagt, anstrebt für 2050, wäre es dann aus Ihrer Sicht okay zu sagen, naja, dann fliegt halt in Urlaub? Oder würden Sie sagen, nee, wir müssen es so oder so einschränken?
Also zwei Sachen dazu. Natürlich wünsche ich mir total, dass wir einen klimaneutralen Flugverkehr haben, wo ich ganz ohne Probleme und schlechtes Gewissen in Urlaub fliegen kann. Das fände ich fantastisch. Aber wir müssen uns zwei Fragen stellen. Nämlich erstens, wie schnell kommen wir dahin? Und 2050 ist ehrlich gesagt schon noch eine Ecke weg. Dazwischen brauche ich noch 25 Jahre, wo ich mich entscheiden muss, so, wenn wir es denn schaffen, 2050. Und die andere Sache ist, wir haben es ja gerade gehört, ne, wir haben auf internationaler Ebene überhaupt jetzt mal Bewegung. Das ist toll bei der UN-Organisation für Luftverkehr, ICAO. Aber das Instrument, was sie sich ausgedacht haben, das führt dazu, dass man halt so Kredite kauft von Projekten, wo angeblich Emissionen eingespart wurden oder vielleicht auch tatsächlich. Aber man muss sagen, die Qualitätskriterien sind da zurzeit einfach miserabel. Da kann ich irgendwie meinen Waldkredit anrechnen lassen und da muss ich nur garantieren, dass mein Wald 20 Jahre steht. Ganz ehrlich, welchen Wald holt sich denn überhaupt vor 20 Jahren ab? Das richtige Ernten fängt doch dann erst an. Und da müssen wir einfach sagen, zurzeit ist es tatsächlich nicht so, dass es klimaneutral ist und wir haben auch nach wie vor mit den Nicht-CO2-Emissionen ein Problem. Und E-Fuels werden da helfen, das können Sie wahrscheinlich noch besser sagen als ich, Herr Pechstein, weil die reiner sind. Und dann hat man irgendwie weniger Kondensstreifen. Aber es gibt da auch noch weitere Sachen wie Flugroutenoptimierung. Und da müssen wir auch ran, weil am Schluss ist selbst, wenn der Treibstoff CO2-neutral ist, ist es nicht so, dass es keine Klimawirkung gibt. Stand jetzt.
Durch die, das muss man auch wiederum für die Zuhörer noch dazu sagen, durch die Zirren, also durch diese Kondensstreifen, wie wir sie nennen, am Himmel, habe ich einen Klimaeffekt, sagen Forscher, ganz unabhängig davon, was aus dem Triebwerk an CO2 rauskommt. Das werden wir natürlich auch nie wegkriegen, wobei da wiederum eigentlich der Vorteil, auch das muss man dann, glaube ich, dazu sagen, bei den Kurzstreckenflugzeugen liegt, weil die kaum so eine Zirren produzieren. Die Langstreckenflugzeuge fliegen höher, die tun das. Spreche dann dafür, dass wir dann im Zweifelsfall bis nach Mallorca wieder dürfen, aber dann noch New York dann doch nicht. Aber das ist eine ganz andere Diskussion, oder Herr Pechstein?
Es ist auch etwas komplexer, als wir es jetzt dargestellt haben. Also Kondensstreifen können tatsächlich auch kühlend sein. Die in der Masse sind sie, das ist zumindest der aktuelle Stand der Wissenschaft, wärmend. Man kann aber auch gegen die Bildung von Kondensstreifen etwas tun. Einmal sind es Kraftstoffe, die beispielsweise besonders rein sind. Das heißt im technischen Sinne, bei der Verbrennung entstehen weniger kleine Partikelchen, an denen Wasser kondensieren kann. Und dann bilden sich auch diese Wolken nicht in einer anderen Weise. Die Tropfen werden größer, die sinken schneller ab und lösen sich schneller auf. Ganz verkürzt dargestellt.
Ich spreche für die E-Fuels auch, oder?
Das sind Biofuels, das sind E-Fuels, das sind synthetische Kraftstoffe im Allgemeinen. Also alles, was nicht aus Erdöl ist, da sind nämlich Partikelbildner quasi auf natürlichem Wege drin enthalten. Und dann gibt es noch die Variante, das hatten Sie, Frau Greichen, ja auch eben schon einmal angedeutet, man kann auch im Flugbetrieb noch was machen. Man kann, daran arbeiten wir gerade in Forschungsprojekten, prognostizieren, wo sind Regionen, wo sich solche Kondensstreifen, die erwärmend wirken, bilden könnten. Und dann leitet man die Flugzeuge darum herum. Das ist momentan Gegenstand der Forschung, wie man das machen kann. Da ist die Lufthansa Group auch recht intensiv dran beteiligt.
Wäre das auch was für unsere Entwicklungshilfepolitik, dass man sagt, naja, wenn ich so ein Land habe, das keine Rohstoffe hat, das keine Industrie hat, das relativ arm ist, wenn ich dort dafür sorge, dass die diese E-Fuels produzieren, kriege ich da eine Win-Win-Situation? Wir kriegen das Zeug, was wir brauchen und die haben endlich mal eine Einnahmequelle?
Ja, auf alle Fälle. Ich meine, ich bin immer noch nach wie vor noch, auch wenn es manchmal etwas schwierig ist, aber immer noch ein Fan von Globalisierung und ich bin immer noch jemand, der auch noch glaubt, dass ein Wandel durch Handel auch möglich ist. Ich meine, das wurde in den letzten paar Jahren ja etwas in Frage gestellt, aber ich glaube immer noch, dass Welthandel durchaus auch Gutes bewirken kann. Und ich glaube, dass wenn man solche Kooperationen auch mit Ländern auch eingeht und die dann entsprechend auch für uns dann auch produzieren, dass wir da durchaus auch natürlich für beide Seiten natürlich eine Win-Win-Situation auch entstehen lassen kann, dass da die Länder vor Ort natürlich Wertschöpfung generieren, dass sie vor Ort auch entsprechend dann auch Industrie aufbauen, dass auch die Menschen Perspektive bekommen auch. Und das ist etwas, was gut ist und was uns auch dann hilft, auch ein Stück weit, dass einfach diese vielleicht Regionen auch da stabiler wird, etwas auch unabhängiger wird und auch welche Fluchtursachen auch vielleicht auch zurückgehen auch. Also insofern finde ich, hat das in vielen, vielen Punkten natürlich positive Effekte. Generell finde ich das gut, dass man sich da entsprechend auf die Region auch dann konzentriert, die besten Bedingungen haben. Ja, und da entsprechend auch dann investiert und dort entsprechend dann diese E-Fuels oder die Saft dann produziert.
In der Branche spricht man von den globalen Gunstregionen sozusagen, wo eben die Sonneneinstrahlung dazu führt, dass die Kosten für erneuerbare elektrische Energie eben deutlich niedriger sind als hier in Deutschland. Und dadurch kann man diese Kraftstoffe, denn die brauchen wirklich erhebliche Mengen an elektrischer Energie, also wenn wir jetzt von E-Fuels sprechen, kann man die dort deutlich kostengünstiger produzieren. Aber Fakt ist auch, zusätzlich zum Strom brauchen die noch etwas Zweites, nämlich Kohlenstoff. Mhm. Das, was bei den E-Fuels ja quasi das Prinzip ist, man dreht die Verbrennung um. Mhm. Wenn sie Kerosin verbrennen, dann entsteht etwa 3,15 Kilogramm CO2 und 1,25 Kilogramm Wasser. Wenn Sie 3,15 Kilogramm CO2 nehmen und 1,25 Kilogramm Wasser und ganz viel elektrische Energie, können Sie auch wieder Kerosin machen. Und das ist das Prinzip der E-Fuels. Also Sie brauchen Kohlenstoff in Form von CO2 beispielsweise und Sie brauchen sehr viel elektrische Energie.
Da sagt der naive Sascha, der da in der Schule in Physik zwar aufgepasst hat, aber jetzt nicht der große Held war, kann ich nicht das CO2 einfach aus der Atmosphäre nehmen?
Konzentration des atmosphärischen CO2 ist recht gering. Also sie ist eigentlich dramatisch hoch, deswegen haben wir den Klimawandel. Die liegt so bei 410, 15 ppm. Aber das sind Parts per Million. Das heißt, wenn ich das jetzt aufkonzentrieren möchte, um daraus Kraftstoff zu machen, dann muss ich unglaublich viel Luft durch einen Molekularsieb bringen sozusagen.
Und ich brauche wieder viel mehr Energie.
Und ich brauche wieder viel mehr Energie. Also das ist auch in sich eine große Herausforderung. Deswegen schaut man jetzt auch nach alternativen CO2- oder Kohlenstoffquellen. Und vielleicht ist die Welt, die wir in der Zukunft sehen müssen, eine Kombination aus der Biowelt und der Elektrizitätswelt. Dass es dann so ist, dass man die Biomasse, die ja durch die Evolution im Laufe der Jahrmillionen sich darauf optimiert hat, Kohlenstoff aus der Luft zu ziehen im Zuge der Photosynthese, dass man dieses evolutionäre Optimum sozusagen der Biomasse nutzt und gleichzeitig über Photovoltaik oder über Windenergie sehr günstig grünen Wasserstoff produziert und dann quasi das Beste aus beiden Welten miteinander kombiniert, um ein ökonomisches Optimum zu finden. Daran wird auch gerade geforscht.
Wie weit sind wir da von der technischen Lösung entfernt?
Gar nicht so weit. Also diese Konzepte, dass da mit biogenem CO2 beispielsweise gearbeitet wird, das sind die ersten PTL-Anlagen, die jetzt gerade ans Netz gehen.
Allerdings hat ja auch Airbus eben jetzt das erste Wasserstoffflugzeug, was sie eigentlich bauen wollten, für 2035 nach hinten verschoben. Auch da gar nicht, weil es an der Technologie irgendwie ein Problem gäbe. Die ist eigentlich, die wäre da, sagt Airbus, sondern Airbus sagt halt auch da, wir sehen gar nicht, wo der Wasserstoff bis 2035 herkommen soll. Also wir drehen uns eigentlich immer um das gleiche Thema. Mhm. Wo soll der Wasserstoff, wo soll der E-Fuel oder was auch immer wir dann haben, eigentlich herkommen, weil wir für alles wahnsinnig viel Energie brauchen werden.
Solange das noch nicht richtig hochgelaufen ist, und wir haben jetzt gelernt, das dauert offensichtlich noch eine ganze Weile, müssen wir ja darüber nachdenken, wie wir die Emissionen, die wir haben, gering halten, wenn wir unseren Planeten retten wollen. Frau Greichen, aber einfach von heute auf morgen zu sagen, wir fliegen alle gar nicht mehr, ist wahrscheinlich nicht realistisch.
Da kommt es ja so ein bisschen auf den Flug an, ne? Muss man ehrlicherweise sagen. Also das eine ist, wir fliegen nach wie vor die Strecken Berlin-München. Und man muss sagen, wenn die Bahn fährt, ist die super.
Also war ein wichtiger Satz, ne? Wenn die Bahn.
Und deswegen ist das ja der Punkt. Der Punkt ist, wir müssen jetzt eigentlich sagen, was braucht's denn, damit es attraktiv ist, mit dem Zug zu fahren? Was braucht's denn, damit es schnell ist? Und ehrlich gesagt, wenn ich im BER einchecken muss, da brauche ich auch sehr, sehr lange. Also das Zeitersparnis ist dann auf der deutschen Strecke.
Und München ist der Flughafen extrem weit draußen. Da haben Sie sich auch nicht das beste Beispiel dafür rausgesucht. Aber es gibt natürlich auch Strecken. Also wenn ich jetzt sagen wir mal von Hamburg nach, sagen wir mal, Stuttgart muss, dann macht das mit der Bahn auch von der Strecke her nicht so wahnsinnig viel Spaß. Kann man da
aber
auch was
man tun? Muss ja auch sagen, Frankreich hat zum Beispiel gesagt, die kürzesten Strecken nehmen wir aus dem Programm. Zack. Mhm. Und da haben sie gesagt, okay, wir definieren das, so und so viele Stunden darf das sein. Und wenn es in der gleichen Zeit mit dem Zug erreichbar ist, dann fliegen wir diese Strecken nicht. Und das wäre ja zum Beispiel ein Punkt. Und es gibt ja auch schon Kombinationsmöglichkeiten mit Rail und Fly. Da fahre ich mit dem Zug nach Frankfurt. Und nach Frankfurt ist übrigens die Verbindung auch sehr schnell. Von Berlin aus kann man ja sowieso nicht zu so vielen Orten fliegen, ehrlich gesagt, ein bisschen in den Osten und ansonsten eher kurz, ja. Kein Wunder, dass Lufthansa in Frankfurt sitzt, aber auf jeden Fall ist ja die Frage, warum brauchen wir denn überhaupt innerdeutsche Flüge? Wie machen wir denn die innereuropäischen Bahnverbindungen attraktiv? Wie machen wir dann ein Durchbuchen über verschiedene Gesellschaften, die dann auch sagt, okay, auf der ersten Strecke habe ich ein Problem, dann kann ich natürlich den Anschluss Thalys nehmen. Solche Dinge müssen wir doch jetzt ändern, damit es bequem ist, sich anders zu bewegen.
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir vor allem mal einen fairen Wettbewerb hier schaffen. Wir haben ja eine Verkehrslandschaft, in der die Bahn deutlich benachteiligt wird, indem sie eben Trassengebühren beispielsweise bezahlen muss, indem sie eben für ihren Fahrweg bezahlt, während das ich ja als PKW oder als Flugzeug gar nicht mache. Stattdessen habe ich aber eben zum Beispiel nach wie vor eine Kerosinsteuerbefreiung. Ja. Da fällt keine Steuer an. Ich habe viele Flughafenbetreiber, die schaffen ja finanzielle Anreize, damit die Billigfluglinien zu ihnen kommen. In der BR macht es gerade nicht mehr. Deswegen hat sich ja EasyJet jetzt größtenteils vom BR zurückgezogen. Also hier finden lauter meiner Ansicht nach Verzerrungen statt, die wir als Gesellschaft offenbar so haben wollen, denn wir wenden so unsere Steuergelder auf oder lassen es eben. Und wenn wir hier ein faires System hätten, bei dem alle gleich belastet würden, würde sich, glaube ich, schon viel ändern.
Aber es gibt auch manche Rechnungen, die sagen, dass der Luftverkehr stärker besteuert ist. Die Luftverkehrssteuer gibt es nur beim Luftverkehr, 2 Milliarden Euro. Es ist auch so, dass der Luftverkehr beispielsweise Sicherheitsgebühren, also Sicherheitskontrolle vor Ort bezahlen muss. Die Bahn muss nichts bezahlen. Wenn die Bahnhöfe gesichert werden von der Bundespolizei, muss sie auch nichts bezahlen. Also sprich, da gibt es schon auch, die Verzerrung kann man von beiden Seiten sehen. Ja, deshalb würde ich jetzt mal nicht sagen, dass der Luftverkehr da einseitig privilegiert ist. Also ich meine, es gibt da, glaube ich, eher sogar, mein Lufthansa kann es vielleicht besser sagen, auch Berechnungen, die durchaus auch sagen, der Luftverkehr hat da durchaus eine höhere Belastung.
An der Stelle noch ergänzend, der Luftverkehr bezahlt ja auch seine Infrastruktur über Umlagesysteme selbst und auch Fahrwegsgebühren, Flugsicherungsgebühren. Also da gibt es immer auch ein Gegenstück. Aber was ich mal eben noch erwähnen wollte, weil wir bei dem intermodalen Verkehr ja waren, also auch da, das weitet auch die Lufthansa bestätigt aus, also das intermodale Angebot, dass man statt eines Zubringerfluges auch einen Zubringerzug nehmen kann. Ich möchte nur das Ganze mal einmal einordnen. Wenn wir den gesamten innerdeutschen Kraftstoffverbrauch der Lufthansa Group uns anschauen, dann ist das so ungefähr 300.000 Tonnen. Der gesamte Kraftstoffverbrauch ist aber so ungefähr 9 Millionen Tonnen. Das heißt, selbst wenn wir das ganz einstellen würden, hätten wir den Löwenanteil des Problems in Anführungsstrichen gar nicht erreicht.
Was jetzt allerdings vermutlich jede Gruppe sagen würde, also es gibt ja viele Verbraucher und dann werden wahrscheinlich jeder für sich sagen, ja, unser Anteil ist jeweils nur gering. Letztlich müssen wir vermutlich trotzdem bei allen irgendwo ansetzen. Ne?
Richtig, aber wo wir gerade beim Luftverkehr waren, also tatsächlich ist der Löwenanteil des Kraftstoffs eben auf Strecken, die sich manchmal intermodal überhaupt nicht abbilden lassen. Also das ist bei uns der Interkontinentalverkehr beispielsweise. Das funktioniert ja gar nicht anders.
Lassen Sie uns zum Schluss nochmal kurz in die Zukunft gucken. Ich habe eingangs gefragt, kann man guten Gewissens fliegen, beziehungsweise wird man jeweils wieder guten Gewissens fliegen können? Wenn Sie jetzt einfach mal selber in die Glaskugel gucken, was glauben Sie, wie realistisch das ist?
Ich glaube, wir werden das schon irgendwann erreichen. Die Frage ist nur, in welcher Welt werden wir das dann erreichen, in der wir uns da dann bewegen. Denn die Technik an sich ist ja da. Es geht ja darum, dass wir jetzt dahin kommen, möglichst viel Energie dafür zu erzeugen. Und die Frage ist halt, wie schnell kommen wir da tatsächlich hin, das zu tun? Insgesamt geht es weltweit vor allem in dem Sektor viel zu langsam im Moment. Es müsste viel schneller passieren.
In Deutschland haben wir immer Komplexe meines Erachtens und auch der Komplex des Schuldigsfühlen ist auch ein Thema. Ja. Und ich glaube, dass durchaus wir auch wieder fliegen können, ohne uns schuldig zu fühlen, weil ich glaube, dass wir, sage ich mal, einfach auch da sehen müssen, dass Deutschland die letzten paar Jahre, egal für welche Regierung, jetzt unglaublich viel gemacht hat. Also wir sind ja wirklich in ganz, ganz vielen Bereichen Vorreiter. Sprich, wir tun schon ja enorm viel. Ja. Wir haben schon enorm viel gemacht. Deshalb kann man auch durchaus mal sagen, wir brauchen nicht schuldig zu fühlen, sondern eher die anderen müssen mal schauen, wo sie bleiben. Und deshalb sind wir da, glaube ich, schon auf guten Wege. Auch Vorbild hoffentlich für andere, müssen es auch wettbewerbsfähig machen, dass andere auch nachfolgend sind, weil es aber, wenn wir es nicht wettbewerbsfähig machen und wenn wir uns dadurch aus dem Markt kegeln, dann haben wir auch nichts erreicht. Deshalb müssen wir auch da unser Klimaschutz und unsere Energiewende so gestalten, dass es funktioniert, technologisch, wettbewerbsfähig, mit bezahlbaren Preisen und dann glaube ich auch, dass es ein Modell ist, das auch andere Länder dann auch übernehmen. Und gerade im Flugverkehr ist halt der Wettbewerb enorm stark, ja. Und wenn es halt dann die Leute nicht mehr über Frankfurt fliegen, sondern über Istanbul und Dubai und alles einsparen, ist uns ja auch nicht geholfen. Deshalb müssen wir da schauen, dass man einfach da wettbewerbsfähig
ist. Ich glaube, der Weg ist noch ganz schön weit und ich bin da vielleicht ehrgeiziger, aber ich finde, wir müssen den schneller vorangehen und ich finde, Politik hat da eine wichtige Rolle. Und zwar, um jetzt genau diese Phase der Unsicherheit, gibt es jemanden, der es mir produziert, gibt es jemanden, der es mir abkauft, da eine Risikominimierung zu machen. Und das kostet Geld und ich glaube, das lohnt sich in die Hand zu nehmen. Und abgesehen davon denke ich, wir müssen einfach schnell genug sein im Klimaschutz. Und wir merken das übrigens auch im Fliegen. Ja, also die vielen Turbulenzen nehmen auch zu. Ne? Mit dem erwärmten Klima nehmen die Turbulenzen zu. Wir sehen jeden Tag, dass wir ein richtiges Problem haben mit Klimawandel, der jetzt hier ist und da. Und wir müssen uns fragen, was sind denn jetzt die intelligenten Instrumente, wie wir das voranbringen können? Und da können wir nochmal drüber reden. Wie kann man das denn so machen, dass das auch die Airlines betrifft, die nach Istanbul fliegen? Kann man irgendwas über dem europäischen Luftraum machen? Ich glaube, da muss man noch mal kreativ denken und fragen, wie schaffen wir es denn, mehr Ambitionen hinzulegen?
Ich komme etwas zurück zu meinem Eingangsstatement. Technisch wüssten wir, was es dazu braucht. Aber entscheidend ist die Förderkulisse. Es ist sehr, sehr teuer. Diese Kraftstoffe sind sehr, sehr teuer. Und wenn jetzt, ich sage jetzt mal für uns, die Lufthansa Group, wenn wir es alleine machen würden, dann müssten wir das über die Ticketpreise recovern. Wenn unsere Wettbewerber das nicht machen oder den Kraftstoff zu deutlich günstigeren Konditionen bekommen und die können günstigere Preise anbieten, dann schießen wir uns selbst aus dem Markt sozusagen.
Herr Bräuninger, Herr Pechstein, Frau Greichen, Herr Barreis, vielen herzlichen Dank fürs Mitdiskutieren. Vielen herzlichen Dank Ihnen allen fürs Zuhören. Und jetzt gibt's Nachrichten, Verkehr und Wetter.
Dankeschön.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 22 Uhr mit Thomas Haag. Guten Abend. CDU-Generalsekretär Linnemann und SPD-Chef Klingbeil haben betont, dass beide Seiten zum Koalitionsvertrag stehen. Anlass wären Äußerungen von CDU-Chef Merz gewesen. Petra Salzmann.
In einem Interview mit der Bild am Sonntag hatte Merz daran gezweifelt, dass sich zentrale Punkte der SPD wirklich umsetzen lassen. Unter anderem, dass der Mindestlohn im nächsten Jahr auf 15 Euro steigen kann. CDU-Generalsekretär Linnemann sagte, ein Mindestlohn von 15 Euro sei erreichbar, doch am Ende werde er ohnehin von einer Kommission festgelegt. Ähnlich äußerte sich SPD-Chef Klingbeil. Er rief die angehenden Koalitionäre auf, nicht das Trennende in den Vordergrund zu rücken, sondern das Verbindende.
Die USA haben den russischen Angriff auf die ukrainische Stadt Sumy mit mindestens 32 Toten und 100 Verletzten scharf kritisiert. Der US-Sondergesandte für die Ukraine, Kellogg, schrieb auf X, der Beschuss von zivilen Zielen überschreite die Grenzen des Anstands. Der Angriff erfolgte zwei Tage nach einem Treffen des US-Sondergesandten Witkoff mit dem russischen Präsidenten Putin. Zwei russische Raketen waren am Morgen im Stadtzentrum von Sumy eingeschlagen. Berlins Innensenatorin Spranger prüft, mehr Messerverbotszonen in der Stadt einzurichten. Sie sagte dem RBB, dass sie sich ein solches Verbot im öffentlichen Nahverkehr vorstellen könnte. Dorothea Echte.
Waffen- und Messerverbotszonen seien nicht nur ein rechtliches Instrument, sondern auch ein Signal an die Stadtgesellschaft. Der Rechtsstaat müsse entschieden gegen Messerangriffe vorgehen. Messer- und Waffenverbotszonen machten verdachtsunabhängige Kontrollen durch die Polizei möglich, so Spranger. Seit Mitte Februar gibt es bereits drei Messerverbotszonen in Berlin, am Leopoldplatz, am Görlitzer Park und am Cottbusser Tor.
In Berlin-Prenzlauer Berg hat ein Autofahrer mit seinem Wagen die Begrenzungsmauer eines Kinderspielplatzes durchbrochen. Er kam in der Fährberliner Straße erst auf dem Spielplatzgelände zum Stehen. Der 74-jährige Fahrer sei beim Ausparken aus einer Parklücke vom Pedal abgerutscht und habe danach Brems- und Gaspedal verwechselt, sagte eine Polizeisprecherin. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Ergebnisse der Fußball-Bundesliga am Sonntag. Eintracht Frankfurt, Heidenheim 3:0 und Bremen-Stuttgart 2:1. Alba Berlin setzte sich in der Basketball-Bundesliga in Ludwigsburg mit 79:63 durch. Und